Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite heute mein Gast Carsten Ramelow. Nicht, natürlich nicht, aber mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo, ja, Carsten Ramelow, der ist leider gerade noch spontan verhindert gewesen, ja. Aber schöne Grüße ausrichten. Natürlich kommt Jens Nowotny gleich noch.
Genau, ja, wen haben wir denn in Leverkusen als Österreicher gehabt mal? Ja, wir haben jetzt hier zwei, den Baumgartlinger und den Dragovic.
Hätte fast Emanuel Pogatetz war
ja, Emanuel Pogatetz, super, sehr gut, Christian. Sehr
und Roger Schmidt. Kam aus Salzburg, ja, das ist ja kein Österreicher, aber kam aus Salzburg nach Leverkusen, soweit ich mich erinnere.
Ihr hört auch der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Immervoll ist da. Hallo Christian.
Hallo Kevin. Und ich habe übrigens, das nur vorweg, keine Ahnung, wer Carsten Ramelow ist, ja, aber wahrscheinlich Fußballer, oder?
Genau, es ist ein Fußballer von Bayer Leverkusen. Nochmal Entschuldigung an alle, die sich gewundert haben, dass am letzten Freitag eine Ausgabe von der Werkskantine am Wasserturm im Starting Grid Feed gelandet ist. Das war keine Absicht von mir. Ja, das war keine Cross-Promotion und sollte auch nicht so sein. Es war einfach ein dummer Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe nicht genau hingeschaut. Ja, und schon habe ich die Quittung bekommen. Einige haben sich aufgeregt. Es gab auch eine 1-Sterne-Rezension auf iTunes. Das fand ich ein bisschen übertrieben, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Man hätte die Ausgabe auch einfach löschen können.
Ich war voll nicht zurecht. Wie kannst du nur?
Ja, also ich schäme mich auch im Nachhinein sehr. Ich habe eine Erklärung auf Facebook veröffentlicht, wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr da machen. So, dann ist es Zeit zu gratulieren, Ole. Natürlich zu deiner kirchlichen Hochzeit, aber auch zum Vaterglück. Du wirst Vater eines Nutella-Glases.
Das ist richtig, ja. Ich habe da lange für trainiert, dass ich endlich dieses Nutella-Glas bekomme. Und dauert noch ein bisschen. Ist erst dann im April soweit. Ich hoffe persönlich am 1. bin da guter Dinge. Sonst hole ich es einfach selbst raus.
Oh Gott, das arme Kind, ey. Stell dir vor, es ist wieder am 1. April geboren. Also bei dir jetzt, Ole. Also diese Witze, was es ertragen muss die ganzen Jahre. Ja. Nein, Pech. Aber Gratulation.
Das musst du halt mal vorher wissen.
Gratulation an deine Frau und dich. Alles erdenklich Gute, würde Herr Brunt sagen an dieser Stelle. So, Christian, der große Preis von Singapur steht an, nachdem wir letzte Woche mit Günther Steiner gesprochen haben, den ich natürlich in der Ausgabe nicht nachgemacht habe. Das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Glaubst du, wir haben jetzt Dienstag, wir haben kurz überlegt, ob wir Donnerstag aufnehmen wollen, haben gesagt, nee, das ist dann vielleicht doch ein bisschen sehr kurzfristig, aber glaubst du, dass wir innerhalb dieser Woche, wahrscheinlich schon am Mittwoch, wie ich unser Glück kenne, eine Verkündung haben, dass Nico Hülkenberg bei Haas F1 für 2020 unterschrieben hat?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht, weil der letzte Stand, den ich habe, ist auch der, der aus unserem Podcast mit Günther Steiner kommt. Also, dass sie sich vor Singapur das noch bekannt geben wollen. Logisch wäre es, wenn sie es am Donnerstag bekannt geben, am Medientag, kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht machen sie es auch erst nach Singapur, Montag. Also, wir wissen es nicht genau. Die Chancen von Nico Hülkenberg sind jedenfalls ganz groß. Das sagt mir so mein Gefühl. Günther Steiner hat ja gesagt, das ist eine 50-50, oder zwei Kandidaten. 50-50 hat er nicht gesagt. Zwei Kandidaten noch im Rennen. Nico Hülkenberg eben und Romain Grosjean. Und Kevin, du hast ja ganz schlau gefragt, dann am Ende in der Schnellfeuerrunde, ja, wo man sozusagen instinktiv antwortet. Und da hat er sich ja sehr positiv über Nico Hülkenberg geäußert und bei Romain Grosjean gesagt, auf und ab. Also die Signale deuten schon alle darauf hin, dass Nico Hülkenberg da unterkommen wird.
Das war frech von mir, ne? Sag ich nochmal ganz
aber schlau.
Ja, schon. Der RTL und NTV-Redaktion sagte Nico Hülkenberg, Zitat, aktuell ist die Tinte noch nirgendwo trocken, aber ich und mein Team arbeiten daran. Es gibt definitiv Interesse und Optionen, die wir natürlich gerade ausarbeiten. Wir stecken in Verhandlungen und Gesprächen. Es ist noch nichts entschieden, es gibt noch nichts Konkretes, aber wenn ich möchte, kriege ich einen Rennsitz und bin auch dabei, Ole. Also ja, also wir gehen davon aus, wenn es finanziell passt, dann geht's nach Amerika für Nico Hülkenberg.
Ja, definitiv. Also das haben wir ja auch schon länger hier gesagt. Und ich sage mal so, wenn es jetzt Romain Grosjean wäre, warum wartet man dann mit der Bekanntgabe? Weil dann ändert sich ja nichts, das ist keine News. Und ja, ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt mir auch Nico Hülkenberg. Und ich glaube, das wird auch diese Woche noch bekannt gegeben werden. Ich glaube auch, dass Romain Grosjean dann zeitnah bekannt gibt, was er denn in Zukunft machen wird.
Tragen wir mal die Situation zusammen aus Perspektive der Beteiligten. Nico Hülkenberg, das heißt, die einzige verbliebene Chance, wenn er Formel-1-Rennen fahren will, oder die einzig verbliebene sinnvolle Chance, weil er wird sich kaum Williams antun und müsste da wahrscheinlich auch sogar Geld mitbringen. Also er hat eigentlich nur noch Haas. Das heißt, es kann eigentlich nur noch darum gehen, wie viel er denn jetzt verdient. Und ich glaube, da ist er flexibel, weil er bei Renault ganz gut verdient hat. Da hat er damals am Beginn seines Vertrags die Bild-Zeitung geschrieben, dass er im ersten Jahr 5, im zweiten 6 und im dritten 7 Millionen Dollar verdient hat. Also finanziell geht es Nico Hülkenberg ganz gut und ich glaube, er verkraftet es jetzt auch mal, wenn er mal mit, weiß nicht, würde man schätzen, so irgendwo im Bereich 1,5 bis 2 Millionen Dollar wahrscheinlich mitnehmen würde bei Haas. Das wird er aushalten und er ist noch nicht fertig mit der Formel 1, deswegen, also aus beiden Perspektiven glaube ich, dass das eigentlich das nur so sein kann, dass Nico Hülkenberg bei Haas landet. Es sei denn, wie gesagt, er entscheidet sich dafür, hier zu sagen, schaut mal Jungs, ich brauche 4 Millionen oder wie auch immer, und die Zahlen sind natürlich jetzt nur so reingeblasen, und dann sagt Günther Steiner, ah, weißt du Nico, das ist uns doch ein bisschen zu teuer, das können wir uns nicht leisten, gerade jetzt, wo wir Rich Energy nicht mehr als Sponsor haben. Das ist der einzige Dealbreaker, den ich da noch sehen würde. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Nico Hülkenberg bei den Gehaltsverhandlungen Hardball spielen wird, weil ich glaube, es ist ihm zu wichtig, die Formel 1 noch nicht bleiben zu lassen. Und es gibt auch sonst kein vernünftiges Programm. Formel E hat er immer klar gesagt, dass ihn das noch nicht interessiert, so wie die Serie jetzt funktioniert. In der WEC, was will er da? Da hat er schon gewonnen bei Porsche. Das Einzige, also die WEC hat erstens auch ihre großen Zeiten ein bisschen hinüber. Das einzige Werk, das da noch ist Toyota. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen als Haas für Nico Hülkenberg, ehrlich gesagt.
Ist eine interessante Gemengelage, was auch die Äußerungen zur Formel E angehen. Und wenn wir dann das, was Günther Steiner gesagt hat, zu Pascal Wehrlein, dass er keinen Drive bei Haas bekommt, eben weil er so lange weg ist aus der Formel 1 und in der Formel E ist, das als Dealbreaker für spätere Cockpits zu sehen ist, Ole, in welchem Licht erscheint da die Verpflichtung von Nick de Vries im Mercedes-Formel-E-Kader?
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Personalie. Das wurde ja letzte Woche, glaube ich, irgendwann bekannt gegeben.
Genau.
Das ist insofern interessant, als dass ja, Nick de Vries der designierte Meister der Formel 2 ist, wenn er sich nicht ganz doof anstellt. Und dass er dann aber quasi selbstbewusst den Schritt ganz bewusst auch in die Formel E geht, ist halt interessant, weil das sagt halt auch, okay, in der Formel 1 habe ich keine Chance. Ich könnte mich natürlich irgendwo jetzt als Testfahrer anstellen lassen, vielleicht mit Glück, da würde er vielleicht auch irgendwo was bekommen, vielleicht sogar bei Haas, weiß man nicht. Dann da ein Jahr rumdümpeln und dann doch nicht genommen werden. Und er sagt halt, nein, ich gehe halt gleich in die Formel E, dann auch zu Mercedes. Das spricht auf der einen Seite natürlich für die Formel E, weil es scheint sehr attraktiv zu sein, da kann man auch ganz gut Geld verdienen, das ist sehr zukunftsträchtig, sage ich mal, und ist natürlich vielleicht auch für die zukünftige Planung ganz interessant, weil natürlich ist die Formel E jetzt nicht unbedingt mit der Formel 1 zu vergleichen, eigentlich gar nicht, was das Handling angeht, was die Geschwindigkeit angeht, etc., aber Nick de Vries ist noch relativ jung. Und wenn jetzt zum Beispiel der Vertrag von Valtteri Bottas ausläuft oder nicht verlängert wird, sagen wir mal, oder Lewis Hamilton sagt, habe jetzt keinen Bock mehr, dann wäre das natürlich sehr interessant. Weil dann könnte man natürlich seitens Mercedes sagen, pass auf, wir haben hier jemanden in der Formel E, den können wir natürlich ausprobieren. Günther Steiner sagt natürlich was anderes, aber es gilt natürlich auch für Pascal Wehrlein, der ja jetzt vielleicht, auch, die hat ja jetzt nicht die großen Wellen geschlagen, in der Formel 1. Jean-Éric Vergne wird ja auch immer mal wieder gehandelt, so gerüchteweise bei Red Bull. Also ist schon sehr interessant. Interessanter finde ich aber, dass er den Schritt da bewusst hängt und sagt, nee, war jetzt Formel E, ist für Mercedes. Ich habe gar keine Ambitionen eigentlich auf die Formel 1, weil das sagt das ja auch irgendwie aus. Aber es ist natürlich so ein bisschen was im Hinterkopf. Aber da ist natürlich unser guter Freund Stoffel van Doorn. Und der steht natürlich über ihm in der Rangliste, das ist ganz klar.
Ja, Christian, das ist ganz interessant. Also wenn man jetzt Oles Theorie weiterspinnt, ist das dann für Nick de Vries quasi das, was ich für Nico Hülkenberg eigentlich angedacht hatte? Also quasi das Formel-E-Cockpit bei Mercedes für einen möglichen Mercedes-Platz, sollte Valtteri Bottas mal irgendwann gehen müssen?
Ach, das ist noch sehr früh, Kevin, sehr, sehr früh. Also ich glaube, da muss ich jetzt erstmal in der Formel E etablieren und behaupten. Und dazu ist, so ein bisschen ist ja die Formel E eine neue Formel 2, nur besser, kann man sagen. Weil der, wenn du da Leute wie Buemi, Wern, auch Van Dorn schlägst, dann heißt das schon, dass du ein bisschen was kannst. Aber Nick de Vries steht halt ganz am Anfang. Also das muss er erst mal belegen da, dass er wirklich was kann und dann vielleicht auch abwarten auf einen Zeitpunkt, wo in der Formel 1 die Cockpit-Konstellation ein bisschen günstiger ist, weil dieses Jahr sind da halt für junge Fahrer nicht wahnsinnig viele Türen aufgegangen. Das muss man auch mal dazu sagen, weil die wenigen offensichtlichen Plätze, die es da eigentlich für Junioren geben würde, zum Beispiel bei Williams der Zweite, der ist halt mit Latifi, so vermuten wir zumindest, oder Robert Kubica mit Fahrern belegt, die auch ganz gut Geld mitbringen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, Nick de Vries ist mit diesem Mercedes-Cockpit in der Formel E gar nicht schlecht beraten, weil das für ihn ein wunderbares Schaufenster ist, wenn er seine Sache denn gut macht, zu zeigen, seht her, ich schlag einen Stoffel van Dorn, ich schlag auch Leute wie Pascal Wehrlein, Buemi, die allesamt ja nicht als Nasenbohrer gelten in der Formel 1, sondern wenn man die dann wirklich biegen sollte, heißt das schon ein bisschen was. Und gleichzeitig, und das ist auch, sollte man auch nicht ganz vergessen, diese ganzen Rennfahrer müssen sich auch darüber Gedanken machen, ein bisschen Geld zu verdienen, weil irgendwann mit 40 ist im Normalfall die Karriere zu Ende und Nick de Vries wird bei Mercedes mit einem Werksvertrag mit Sicherheit jetzt schon ein bisschen Geld verdienen, was eigentlich in dem Alter und in dem Stadium seiner Karriere, wenn du das Ziel Formel 1 hast zumindest, ungewöhnlich ist. Also so gesehen, ich kann das schon nachvollziehen, dass er jetzt sagt, ich mache mal Formel E und wenn es mit der Formel 1 nicht klappt, ist zwar vielleicht der ganz große Traum nicht in Erfüllung gegangen, aber ein gutes Leben kannst du auch ohne Formel 1 haben, weil wenn du alles der Formel 1 unterordnest, sind auch schon einige Karrieren schwer gescheitert, die dann halt gar nichts mehr gehabt haben. Von daher glaube ich, dass das aus seiner Sicht für mich eine nachvollziehbare Entscheidung ist.
Ja, Stoffel van Dorn, sein Teamkollege im Mercedes EQ Formula E Team. Er hat übrigens eine neue Modekollektion auf den Markt gebracht.
Die ist fantastisch.
Eine richtig geile Fankollektion, die es in sich hat. Ja, also Christian,
cool.
Also ich sag's dir, also 35 € für ein gelbes T-Shirt mit der Unterschrift von Stoffel van Dorn, das sollte uns es drin sein, oder? Wenn du die Wette verlierst.
Ja, schauen wir mal, ob es die Größen gibt.
Kevin, du hast einfach keine Ahnung von Mode. Das ist das Ding. Das ist der neue heiße Scheiß. Das ist Stoffelmode. Ja? Das ist Stoffelstoff quasi. Also das ist noch geiler als die Kollektion von Lewis Hamilton. Und die ist natürlich schon Premium. Aber über Stoffel geht natürlich nichts drüber. Das wissen wir alle. Auch natürlich nicht über denjenigen, den Photoshop-Artist, der dieses tolle Promobild designt hat mit Stoffel van Dorn und Nick de Vries und dem Auto. Also Photoshop Philipp ist ein Scheiß dagegen.
Ja. Wir könnten uns ja alle Stoffel-Shirts kaufen und dann zu Neat Burger oder wie heißt die Burgerbude von Lewis Hamilton in London? Dann gehen wir dahin.
Da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, dass Lewis Hamilton einen veganen Burgerladen aufmacht, eine vegane Burgermarke.
Ja.
Das ist gut.
Ja. Das ist Hamilton ohne Ham.
So, also nur
Hamlet sozusagen.
Also Elton ist es quasi.
Elton.
Ja. Verstehen Sie? Ja, egal.
Das ist, Lewis Hamilton tut was, ja. Also, es gibt wenige Fahrer, die sich so gut nach außen repräsentieren, wie Lewis Hamilton das tut. Dieser lukrative Deal mit Tommy Hilfiger hat ja jetzt eine neue Kollektion gestern, glaube ich, vorgestellt. Und dann diese, Beyond Meat quasi Konkurrenz, die er da aufbauen will. Und das ist schon gut. Also, Formel 1-Fahrer, die sich darum kümmern, auch außerhalb der Formel 1 ein Einkommen zu generieren. Auch für die Zeit nach der Formel 1, das braucht kluge Köpfe und er ist sehr gut beraten, anders als Nico Rosberg. Aber da können wir später natürlich noch drüber sprechen, das ist ja
übrigens,
klar.
Also vielleicht segelt Lewis Hamilton auch bald über den Atlantik mit Greta, das wissen wir natürlich nicht.
Und sammelt dabei Plastikmüll ein.
Ja, genau. Nein, aber was ja auch rausgekommen ist, Sebastian Vettel fährt jetzt mit dem Bus, mit dem Zug.
Ja, der ist mit dem Zug nach Monza gefahren, hat er gesagt. Ja. Also,
beide setzen sich quasi ein fürs Klima.
Stoffel ist ja auch schon Bus gefahren zum ersten Mal vor ein paar Monaten.
Ja, den McLaren meinst du?
Nee, hat er doch gepostet auf seiner Insta-Story, ersten Mal Bus gefahren ist in seinem Leben. Ja.
Stoffel, der Busfahrer.
Ja, Stoffel gibt Stoff. Nur nicht mehr fossilen Brennstoff, sondern nur noch elektronisch. So, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über den großen Preis von Singapur. Also bleibt dran.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje. gefeierter Cricket-Star, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Am Wochenende steht das F1 Night Race an, der große Preis von Singapur, und damit herzlich willkommen zurück zur Starting Grid Vorschau, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Dieses F1 Night Race, ich finde es richtig cool nach wie vor. Ich finde, es gab schon einige sensationelle Geschichten in Singapur. Nicht zuletzt die Offenbarung, dass Michael Schumacher eine Brille braucht. Ja, da erinnern wir uns alle noch gerne dran.
Zweimal,
ja. Aber Ole, ich finde dieses Singapur-Wochenende immer sehr interessant. Und gerade dieses Rennen im Dunkeln, wenn es da hell erleuchtet ist, das gefällt mir persönlich richtig gut. Und ich glaube, das könnte an diesem Wochenende eine richtig spannende Kiste werden.
Ja, definitiv, weil eigentlich alle drei Top-Teams, glaube ich, Siegchancen haben. Also ich würde da Ferrari auch gar nicht jetzt abschreiben, auch wenn natürlich jetzt auf dem Papier die Strecke denen nicht liegen sollte. Aber trotzdem, Sebastian Vettel, dem liegt eigentlich Singapur immer ganz gut. Charles Leclerc ist gut drauf. Von daher darf man Ferrari da nicht abschreiben. Red Bull sowieso, Max Verstappen, das ist ganz klar. Vielleicht auch Alexander Albon beim halben Heimspiel, könnte man fast sagen. Und natürlich Mercedes, also bei Mercedes wird natürlich über jedes Jahr wird natürlich gesagt, das ist die schwerste Strecke für Mercedes, und dann stellt Lewis Hamilton das Auto dann doch wieder mit einer halben Sekunde Vorsprung auf Pole. Also Mercedes ist, glaube ich, hier Topfavorit. Red Bull knapp dahinter mit Max Verstappen vor allem natürlich, und Ferrari halt auch nicht ganz weit weg, denke ich mal. Wird, denke ich mal, eine spannende Kiste. Ist ja auch das längste Rennen, ist ja eigentlich die letzte verbliebene Challenge für die Fahrer, muss man ganz ehrlich sagen, aufgrund der Witterungsbedingungen. Ich weiß jetzt nicht, ob es regnen soll, das wäre natürlich nochmal extra Spannung, aber ja, ich glaube, das wird zwar natürlich sehr lang, das Rennen, vielleicht auch etwas zäh, aber das ist ja quasi wie Monaco früher, nur halt woanders. Und ja, ich glaube, es wird ganz nett.
Ja, Christian, wie ist es denn mit dem Wetter? Da gab es doch irgendwie heute die Ansage vom ja, Umweltamt, kann man ja sagen, dass es ja ordentlich Probleme mit der Luft in Singapur gibt, ne?
Ja, ich habe mich mit den Details auch noch nicht genau auseinandergesetzt, aber es ist wohl so, dass in der Region, ich glaube, und nagel mich nicht fest drauf, aber Sumatra, Borneo und so weiter, auch Regenwald brennt ganz ordentlich. Ich habe heute in Nachrichten irgendwo Bilder gesehen aus Kuala Lumpur, wo wirklich die Petronas Towers auch komplett in einer Nebelwolke hängen. Inwieweit Singapur davon jetzt betroffen ist, weiß man, glaube ich, noch nicht genau. Also da werden auch die nächsten Tage dann erst zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Das hängt wahrscheinlich auch von Windrichtung und so weiter ab. Sehr, sehr ernstes Thema übrigens. Gleichzeitig ja in Sibirien Waldbrände, wie schon seit ganz vielen Jahren nicht oder überhaupt wie noch nie. Amazonas hört man ja sowieso ständig. Jetzt also auch in Südostasien Regenwald, der in Flammen brennt, setzt jede Menge CO2 frei, und gleichzeitig wird Regenwald beschädigt, der CO2 binden könnte. Also das sind keine guten Nachrichten. Da ist auch die Formel 1 natürlich völlig sekundär im Vergleich dazu. Aber ja, könnte sein, dass sich das am Wochenende ein bisschen auf das Rennen auswirkt. Möglicherweise. Es stand heute noch ein bisschen zu früh, aber da werden wir die nächsten Tage schlauer werden, hoffentlich.
Christian, wirst du schlau aus den Performance-Anteilen, die aktuell gerade in der Spitzengruppe da sind? Wen siehst du in Singapur auf 1, 2 und 3?
Ehrlich gesagt finde ich, dass das Ole Nagel auf den Kopf getroffen hat mit seiner Einschätzung. Da würde ich mich hundertprozentig anschließen. Auch für mich Mercedes-Favorit, Ich glaube auch, dass sich Ferrari sehr schwer tun wird und ich glaube auch, dass Red Bull da recht nah an Mercedes dran sein wird, vielleicht sogar eine Chance hat, das Rennen zu gewinnen. Ist ja auch ein halber Heim-Grand Prix für Alex Albon, also wär ein guter Tag für ihn sozusagen jetzt mal richtig zu zünden. Schauen wir mal, aber ich kann jetzt viel drum rumreden, aber eigentlich sehe ich es wie Ole.
Ja, dann muss ich ja was anderes sagen. Ich glaube, Red Bull ist Favorit tatsächlich. Ich glaube, dass Red Bull in den letzten beiden Rennen sehr viel, sagen wir mal in Anführungsstrichen, aufgeladen hat, um das in Singapur dann auf die Straße zu jagen. Ich glaube, dass man schon sehr große Hoffnung auf dieses Wochenende in Singapur legt, dass man dann nochmal ein Ausrufezeichen setzen kann. Und dass auch Alex Albon tatsächlich eine gute Rolle spielen kann und Max Verstappen da gar nicht mal so sicher der Top-Favorit auf den Sieg ist, meiner Meinung nach, sondern dass Albon, der ja, ja tatsächlich sein halbes Heimrennen da jetzt hat, eine gute Rolle spielen wird. Dahinter sehe ich dann Mercedes und da dann auch eher Bottas vor Hamilton. Ich glaube, dass Hamilton diese Woche ordentlich abgelenkt ist von seiner ganzen Modenschau und sowas. Also kann mir vorstellen, dass Bottas auch mit Hinblick auf Sochi schon so ein bisschen in die richtige Richtung rücken kann, weil in Sochi gewinnt natürlich Bottas. Ja, das ist ganz klar, das ist Stein gemeißelt. Und Ferrari, ja, Ferrari wird ein bisschen unter ferner Liefen fahren. Kann mir sogar vorstellen, dass der Abstand zum vierten Team dahinter vielleicht etwas enger wird. Das Wetter ist natürlich, Ole, ist natürlich sehr, das hängt sehr viel vom Wetter ab. Ja? Also welches Auto kann, wenn es dunstig ist und wenn die Luft dick ist, da vielleicht oder muss mit Problemen kämpfen, dass man da vielleicht nochmal Performance-Unterschiede sieht, die man jetzt vielleicht gar nicht erahnt.
Ja, definitiv, vor allem natürlich aber auch die Hitze, ja, die Luftfeuchtigkeit. Das ist ein ganz spezielles Rennen, das man vorher gar nicht so krass testen kann. Also man hat so ein bisschen Bahrain, was jetzt die Hitze angeht. Früher hatte man noch Malaysia, ja, was ja ganz früher auch davor gefahren wurde. Zuletzt ja danach, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, letzte Grand Prix war, glaube ich, danach. Aber es ist trotzdem nicht so ganz vergleichbar, weil dann ist es auch Nacht. Und ja, ist die Frage, wer damit am besten umgehen kann. Ferrari hatte ja in der Vergangenheit immer mal so ein bisschen zumindest Probleme mit der Kühlung. Mercedes natürlich in den vergangenen Jahren auch. Das spricht natürlich für Red Bull, aber wir wissen natürlich nicht, wie der Red Bull damit umgeht. Theoretisch würde man natürlich sagen, klar, wenig Geraden, viele Kurven. Red Bull ist Favorit, allerdings sind die Kurven dann natürlich auch sehr, sehr eckig, was dann vielleicht ja doch ein bisschen mehr für Mercedes spricht. Aber es ist natürlich die Frage, wer da am besten mit umgehen kann, wer natürlich aber auch in den 2 Stunden, die dieser Grand Prix geht, natürlich den kühlen Kopf bewahrt. Und kann eigentlich alles passieren. Also letztes Jahr haben wir ja, glaube ich, auch Lewis Hamilton alle abgedingstet. Ja, abgeschrieben ist das Wort, dankeschön. Und dann, war das letztes Jahr, wo er diese Hammer-Runde rausgehauen hat, oder war das vor 2 Jahren? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, es war letztes Jahr.
Wie bitte?
Ich glaube, es war letztes Jahr.
Ja, vor 2 Jahren haben wir ihn auch abgeschrieben. Da war dann dieser Startunfall mit den beiden Ferrari und Max Verstappen, da hat er das Ding dann locker nach Hause gefahren. Also Lewis Hamilton kann man nie abschreiben und Lewis Hamilton ist eigentlich auch immer dann am besten, wenn er sich gar nicht mit dem Thema befasst, wenn er sich einfach ins Auto setzt und alles in Grund und Boden fährt. Aber ich glaube, Valtteri Bottas ist auch gut drauf. Also es wird, glaube ich, sehr spannend werden. Wahrscheinlich wird dann am Ende sehr, sehr langweilig werden und es ist ein Mercedes-Doppelsieg, aber ich bin guter Dinge, dass es nicht so wird.
Best of the rest, Christian?
Gute Frage, sehr gute Frage. Renault ja eigentlich erstmal nicht unbedingt von der Papierform her. Das ist eher ein Auto für die Spas und Monsters dieser Welt. Im Gegensatz dazu müsste McLaren eigentlich wieder ein bisschen besser aussehen. Das würde dich freuen, Kevin. Also der Papierform nach glaube ich, dass McLaren schon eher das Team ist, das man da vorne hat. Die totale Wundertüte ist natürlich immer Haas. Da hängt sehr von Reifen ab. Das können wir sehr schwer einschätzen, glaube ich, wie es denen gehen wird. Toro Rosso kann ich mir auch vorstellen, dass eine vielleicht etwas bessere Rolle spielen wird als in den letzten Rennen, wobei die in Monza auch ganz gut angesehen haben. Also es ist immer im Mittelfeld ein bisschen schwierig zu sagen, weil die halt so eng beisammen liegen, aber ich sehe schon McLaren am ehesten da vorn und glaube auch, dass Renault, auch wenn Singapur jetzt keine Renault-Strecke ist, aber dass Renault und McLaren so die 2 Teams sind, die da eher ein bisschen vorne sind im Mittelfeld, aber wie gesagt, sehr schwer zu sagen. Die eine Prognose, die ich wage, ist, Williams wird trotzdem Letzter sein. auch wenn ihnen diese Strecke ein bisschen entgegenkommen wird, möglicherweise.
Ja, man hat gesagt in der Pressemitteilung, man ist guter Dinge. Ja, man geht Schritte vorwärts, aber natürlich wird man in Singapur gar keine Chance haben.
Ja, nun, also wo hat man denn eine Chance? Ja, das ist die große Frage.
Gar nicht.
ist, also was ist mit so Teams, Ole, wie Racing Point zum Beispiel, die ja auch eine aufsteigende Form gezeigt haben? Wäre Singapur auch so ein Rennen? Die haben sich ja letztes Jahr, glaube ich, selber die Butter vom Brot genommen, dort in Singapur.
War es letztes Jahr?
Oder ja. War es vor zwei Jahren mit Ocon und Perez?
Ja, ich weiß.
Ich glaube, es war vor zwei Jahren.
Das war letztes Jahr, glaube ich.
Ja, es ist auch egal, wann es war.
Ja, nee, das war letztes Jahr.
Okay, dann trotzdem, die hätten da, glaube ich, eine gute Rolle gespielt, haben sich gut qualifiziert, sind gerade auch gut unterwegs. Auch Lance Stroll scheint sich aktuell ein bisschen zu fangen. Hätte sicherlich auch ein gutes Ergebnis angefahren in Monza, wenn die Geschichte mit Sebastian Vettel nicht gewesen wäre. Also vielleicht Racing Point ein Kandidat, der vielleicht sogar zwischen Renault und McLaren durchstechen kann.
Das glaube ich nicht. Ich glaube aber schon, dass Racing Point die Form weiterhalten können wird. Und Racing Point, die haben halt ein gutes Rennauto, sind im Rennen immer sehr, sehr gut, kommen da immer weit nach vorne. Im Quali sind sie, naja, so mittel, vor allem natürlich Lance Stroll. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob er den Aufwärtstrend auch da fortführen kann oder ob er da wieder halt, keine Ahnung, knapp vor den beiden Williams landet. Aber im Rennen haben sie eigentlich immer eine ganz gute Strategie und kommen immer ganz gut durch. Aber ich glaube, um jetzt vor McLaren und vor Renault zu landen, das wird, glaube ich, schwierig. Da ist, glaube ich, auch noch Toro Rosso, die in Singapur eigentlich auch immer ganz gut waren. Und die beiden Fahrer dürften es auch ganz gut hinkriegen. Klar, der letzte Auftritt von Danny Kiat in Singapur war jetzt nicht der allerbeste. Danach ist er ja rausgeflogen. Aber wir hoffen mal, dass er das diesmal besser macht. Dürfte in dem Auto auch ganz gut liegen. Aber das wird, glaube ich, dann ein Zweikampf zwischen Racing Point und eben Toro Rosso. Aber es kommt dann, glaube ich, auch darauf an, wer dann im Rennen eben die beste Strategie hat. Vielleicht gibt es noch ein Safety Car, wer kann das besser ausnutzen, wer kann besser überholen, etc. Alpha mit Kimi ist da sicherlich auch noch so im Mix drin. Aber ja, wenn man eine Hackordnung machen wollen würde, würde ich persönlich sagen, McLaren, Renault, Toro Rosso, Racing Point.
Christian, Ola hat gerade so ein bisschen die Belastung der Fahrer angesprochen in Singapur. Nun sind ja viele sehr erfahrene Fahrer auch dabei, die selber diesen sportlichen Aspekt gekommen sind, auch in Sachen Testen und sowas, ne? Und worauf ich hinaus will, die neue Rookie-Generation, die E-Sport-Generation, die Sim-Racing-Generation, glaubst du, dass die, ich will nicht sagen Nachteile hat gegenüber diesen erfahrenen Fahrern, was so Fitness und sowas angeht oder auch diese Erfahrung, die fehlt bei so einem Rennen wie Singapur? Also könntest du dir vorstellen, dass sich so ein Lando Norris, ein George Russell, auch ein Alex Albon vielleicht dann aufgrund der körperlichen Verfassung ein bisschen schwer tun können? Ist ja noch eine andere, neue Belastung für die Jungs.
Grundsätzlich schon, und es hilft mit Sicherheit auch, wenn du mal in Singapur warst und da gefahren bist, nicht nur einfach wegen der Belastung, die du erst kennenlernen musst, sondern vor allem auch wegen der Akklimatisierung. Also das Wochenende ist ja zusätzlich schwierig, weil du da mitten in der Nacht fährst, auch um 4 Uhr morgens irgendwie noch im Hotel zu Abendessen gehst oder Mittagessen oder wie auch immer. Also weil ich glaube, den alten Schmöker müssen wir jetzt nicht mehr groß erklären, dass die halt nach Europazeit fahren eigentlich. Und das ist in Singapur dann natürlich spät nachts alles, was da passiert. Aber ob das jetzt grundsätzlich ein Nachteil ist für die Lando Norrises dieser Welt, weiß ich nicht. Also die Erfahrung mit Sicherheit ein bisschen ja, aber die Jungs sind auch alle super fit. Ja, da würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass die tendenziell besser vorbereitet sind, nicht nur was Medien und so weiter angeht, sondern auch von der Fitness her als die vielleicht ein bisschen ältere Generation, wobei die Vettels und Hülkenbergs auch schon extrem weit waren, ja. Anders als die Gerhard Bergers und Marc Suras dieser Welt und James Hunt, wo halt auch noch Rauchen zwischendurch mal angesagt war, Manfred Winkelhock. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist für die. Also die sind schon alle fit. Jetzt, ich denke gerade mal nach, ob es irgendeinen gibt, wo man sagen würde, der ist vielleicht nicht ganz so top drauf wie die anderen. Früher gab es da ja zum Beispiel einen Montoya. Aber da würde mir jetzt echt keiner mehr einfallen, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass das, also die gehen schon an ihre Grenzen, Singapur, machen wir uns da nichts vor. Aber ich glaube nicht, dass es für irgendeinen so ist, dass man sagt, so, der ist jetzt nicht fit genug, um dieses Rennen durchzustehen. Aber natürlich ist es mit der hohen Luftfeuchtigkeit dadurch, dass es auch ein sehr langer Grand Prix ist, weil die Rundenzeit langsam ist und die Distanz ja überall gleich. Das heißt, Singapur ist natürlich von der Rennzeit her wesentlich länger als Monza, wo die Durchschnittsgeschwindigkeit viel höher ist. Also ist schon eine anstrengende Nummer. Und wenn dann jetzt vielleicht auch noch von der Luftbelastung irgendwas dazukommt, wird mit Sicherheit anstrengend.
Ich bin gespannt drauf, wer das gut hinbekommt, auch von den Rookies gerade. Das könnte ein sehr spannendes Rennen werden. Und ja, vielleicht haben die sogar den ein oder anderen Vorteil gegenüber den alten Hasen da im Formel-1-Fahrerfeld. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Hier mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name, Ole Waschkau heißt mein Co-Moderator und unser Formel 1 Experte kommt vom Motorsport Network Germany, ist dort Chefredakteur und heißt Christian Nimmervoll. Wir haben in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook Gruppe, der ihr gerne beitreten dürft, ein paar Fragen reinbekommen und das Thema Nachtrennen ist da ja so ein ganz spezielles, Christian. Sven Starr fragt, gibt es eigentlich noch aktuell andere Pläne, weitere Rennen zu einem Nachtrennen bzw. zu einem in die Nacht hineinrennen, wie zum Beispiel Abu Dhabi oder ja, Bahrain hatte das oder ist das ja auch zu machen?
In Sochi gab es tatsächlich die Idee, dass man Sochi mal zu einem Nachtrennen umfunktioniert. Das liegt aber meines Wissens momentan auf Eis. Ich persönlich bin da zwiegespalten, was Sochi angeht, weil ich war ja schon mal da oder zweimal sogar, glaube ich. Die Strecke sieht abends wirklich toll aus. Also rundherum, die ganzen Gebäude sind beleuchtet. Also es wäre eine sehr, sehr schöne Kulisse. Aber Sochi hat halt auch, wenn da ein schöner Tag ist, siehst du halt auch das Meer und die Berge. Und das wird natürlich beim Nachtrennen verloren gehen. Deswegen weiß da, glaube ich, der Veranstalter oder auch die Russen wissen da selbst nicht so genau, was sie wollen. Momentan meines Wissens auf Eis. Ansonsten fällt mir jetzt spontan nichts ein, wo das Thema wäre. Ich glaube, dass vor Jahren mal über Melbourne auch gesprochen wurde. Das ist aber, glaube ich, auch nicht mehr aktuell. Ich wüsste es jetzt nicht. Was ich persönlich natürlich spektakulär finden würde, wäre Monte Carlo bei Nacht. Also das hätte schon was.
Das wäre schon richtig, richtig geil. Dann, wie stehen wir allgemein zu Nachtrennen? Finden wir sie gut oder überflüssig beziehungsweise zu gefährlich, gerade wenn es dann wirklich mal Regen geben sollte, Ole?
Also ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Also klar, 2017 sind wir natürlich ordentlich in die Karre gefahren. Das hat aber andere Gründe als jetzt Regen. Und die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind ja jetzt in Singapur relativ niedrig. Und Michael Schumacher hat es ja auch ohne Regen hinbekommen, zum Beispiel einmal Sergio Perez und einmal Jean-Éric Vergne drauf zu fahren. Also von daher, das glaube ich nicht das Problem. Ich wäre tendenziell eigentlich noch für ein bisschen mehr Nachtrennen, weil ich finde das eigentlich eine ganz coole Atmosphäre. Es sieht ganz geil aus irgendwie und es ist einfach was anderes. Ich finde das auch in Bahrain super. Also warum nicht irgendwo anders noch ein Rennen bei Nacht machen? Das könnte, Bahrain hat das ja auch geholfen in der Attraktivität, weil sind wir mal gesellig am Tag, sieht die Strecke halt zum Einschlafen aus und das waren die frühen Grand Prix da ja auch. Da wurde ja immer viel gemeckert, Retortenstrecke und sowas, aber seitdem es ein Nachtrennen ist, seit 2014, hat sich das doch gewandelt und Bahrain ist eigentlich eine ziemlich coole Angelegenheit geworden. Hat man natürlich auch viel beim Aussehen der Strecke gemacht, viele Malarbeiten, sage ich mal. Müsst ihr euch mal angucken, googelt mal irgendwie Bahrain Circuit 2005, wie das damals aussah und wie das jetzt aussieht. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber ich glaube, die eine oder andere Strecke könnte Nachtrennen vertagen. Monte Carlo wäre natürlich super, weil auch wenn Monaco natürlich der Klassiker schlechthin ist, es leidet doch sehr stark unter der aktuellen Formel-1-Generation, auch jetzt nicht erst seit letztem Jahr oder seit vorletztem Jahr, das ist auch schon seit Anfang der 2000er im Prinzip so gewesen, weil die Autos einfach zu schnell sind, zu viel Abtrieb haben. Das wäre natürlich was, wo man das mit aufmotzen könnte. Wäre vielleicht auch eine Sache für einen möglichen Deutschland-Grand Prix, zum Beispiel am Nürburgring. Da hat man ja das mal in der DTM ausprobiert, 2005, glaube ich, oder was das war. Wäre vielleicht eine Idee.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern, Ole, aber was natürlich super wäre, weil du da die Nürburgring schön in Szene setzen kannst mit Beleuchtung und so.
Genau, und mit der Nordschleife, dann mit Camping und sowas. Also das hätte, glaube ich, was. Müsste man mal drüber nachdenken, wird wahrscheinlich sowieso nicht passieren. Und ja, Melbourne wäre natürlich cool, weil dann würde es hier nicht morgens so früh laufen. Ja? Das wäre natürlich dann zur besten Sendezeit hier. Also ich glaube, man kann da schon ein paar Rennen, so ein Upgrade geben. Ich finde das auch ein Bhutan, genau. In Abu Dhabi, der große Preis von Bhutan. Das kommt bald.
Das kommt sicherlich bald.
In Abu Dhabi finde ich es auch super. Das trägt halt sehr viel zur Atmosphäre bei und gibt halt auch schöne Bilder. Ist auch, glaube ich, für die Fahrer sehr interessant. Ist auch für uns eigentlich sehr interessant, weil natürlich das andere Streckenbedingungen sind und dann vielleicht auch, das ist ja in Bahrain und in Abu Dhabi immer spannend, Fahrer oder Teams, die am Tag stark sind, in der Nacht dann nicht mehr. Also ich wäre dafür, für mehr Nachtrennen auf jeden Fall. Vielleicht auch in Europa, da haben wir ja auch eine Frage reinbekommen.
Genau.
Ich weiß nicht, ob du vorlesen wolltest.
Ja, wollte ich.
Aber so dem ein oder anderen Rennen in Europa, ich glaube, das könnte schon helfen. Paul Ricard, weiß ich nicht, ich glaube, da wäre es egal. Aber dem einen oder anderen, zum Beispiel Hockenheim auch, könnte man vielleicht auch drüber nachdenken, so dem einen oder anderen eingerosteten Rennen könnte man damit nochmal einen Push verleihen, finde ich.
Es ist halt die Frage, ob das infrastrukturell so klug wäre, ja. Also ob
das stimmt natürlich. Ist natürlich
Abfahrt,
Sonntag.
Ja, und für ein Nachtrennen dann, vielleicht müssen wir es Samstag auf Sonntag machen dann, ausnahmsweise. Ja, und wie das dann funktionieren wird mit An- und Abreise und so, hat er dann auch, muss ja auch für die Veranstalter, würde das, also ich weiß nicht, in welchen Ländern es Nachtzuschlag gibt, aber in Deutschland ja auf jeden Fall, würde das ganz schön teuer werden. Also ich glaube persönlich nicht, dass wir Nachtrennen in Europa sehen werden, jemals, aber sicherlich nochmal irgendwo woanders. Dennis Kormann, die Frage würde ich gerne stellen. Und zwar, die Formel 1 versucht in Anführungsstrichen grüner zu werden. Nachtrennen sind doch ein gefundenes Fressen für die Kritiker. Was meint ihr dazu, Christian?
Ja, hat der grundsätzlich natürlich einen Punkt. Die Frage ist halt, bei so Sportereignissen und so, dann darfst du Fußball auch nur mal tagsüber spielen, ja? Weil da ist auch Flutlicht im Stadion. Das ist natürlich eine Symboldiskussion. Die Frage ist, ist die Symbolik so wichtig, dass man sagt, man möchte da voranschreiten? Also ich glaube, es geht einen Schritt zu weit. Bin zwiegespalten, also ich verstehe die Frage. Das Grüne macht der Motor und der Antrieb in der Formel 1. Und das grüne Symbol, ja. Weil klar ist ja, dass die paar Gramm oder Kilo CO2, die da in die Luft jagen, gemessen an dem, was hunderttausende Fans, die quer durch Europa touren, ihr überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja? Und der ganze Zirkus, der um die Welt fliegt, mit, ich weiß nicht, wie vielen Linienflügen und teilweise auch Privatjets. Also wir reden von einer Symboldiskussion. Ich persönlich habe für mich, aber das ist natürlich immer sehr subjektiv, ich habe für mich irgendwie so den Deal gemacht, dass man sagt, auf Ökologie und Umweltbewusstsein und CO2-Fußabdruck überall da achten, wo du es quasi leicht vermeiden kannst und wo es wie soll ich sagen, leicht vermeiden ist jetzt der falsche Ausdruck, aber überall da, wo du es nicht bewusst tust, also wo du es verschleuderst im Endeffekt sowieso nur. Wenn ich jetzt aber, ich habe eine Zeit lang einen Audi S3 gehabt, ja, das ist auch natürlich ein bisschen eine Schleuder, der hat auch so 7,5-8 Liter ungefähr gebraucht. Das hat aber Spaß gemacht. Das war sehr bewusst. Das finde ich dann okay. Wenn du sagst so, ich lasse jetzt, keine Ahnung, heize den ganzen Tag und lasse Fenster offen, das halte ich dann für schwachsinnig. Ja? Und ich glaube, da bin ich ein bisschen bei Sebastian Vettel, der darüber ja auch gesprochen hat, die letzten Wochen immer mal wieder. Wenn jeder Mensch es schafft, dass er so die wirklich dummen kleinen Umweltsünden abstellt, dann sind wir alle schon sehr viel weiter. Und so im gleichen Kontext würde ich auch den Nacht-Grand Prix sehen, weil die Flutlichtanlage im größeren Kontext dessen, was so ein Zirkus oder jede Sportveranstaltung der Welt, das ist ja nicht exklusiv die Formel 1, nehmen wir US Open irgendwie, ja, da leuchten auch 20 Stadien abends, wenn die da spielen. Also, nee, ich würde mich da jetzt nicht dran stören.
Nicht mehr
Super Bowl, richtig, ja, alles. Also,
Ole, was
Bundesliga.
Ja, Bundesliga, genau, Fußball, Champions League Finale, dann schön mittags um 12.
Genau.
Also das ist natürlich, hier ist natürlich immer leicht, beim Motorsport zu sagen, ja, das ist totale Umweltverschmutzung und so, aber im Großen und Ganzen ist das halt ein Schiss einfach, wenn man mal ehrlich ist. Klar, da reisen viele Leute um die Welt, aber das ist ja immer noch was anderes als. Also es reisen auch Leute einfach sinnlos durch die Welt, wenn sie mit der AIDA irgendwo langfahren und freuen sich dann, dass sie noch eine DVD kriegen, wo ihr Ausflug drauf ist. Ja? Also und fressen sich da den Wams voll. Ja?
Mit brasilianischem Rindfleisch, wofür genau. Der Regenwald abgeholzt wird.
Ja, ja, genau. Also das ist viel, viel und am besten noch schön mit der AIDA in die Antarktis. Mal gucken so. Mal das Eis probieren oder so. Ich weiß nicht. Also, und da ist dann Motorsport im Allgemeinen und dann auch das Nachtrennen, wo ja, also natürlich sind da viele Lichter an, aber ich glaube, in Singapur sind nachts generell einfach viele Lichter an. und auch in New York oder sowas, man muss halt nachts Licht ausmachen. Also das ist mir immer ein bisschen zu einfach und da wird sich nichts verändern. Also da müssten im Großen und Ganzen so Länder wie China oder Indien, wo viele Menschen leben, Indonesien oder sowas, auch USA oder so, also da müsste man bei ganz grundsätzlichen Dingen ansetzen. Aber jetzt zu sagen, wir fahren kein Nachtrennen mehr, weil das klimaneutraler ist, das ist ja wirklich Unsinn.
Ja, das kann man so zusammenfassen, so stehen lassen und dann mal auf ein Thema zu sprechen kommen, Ole, was uns natürlich alle sehr auf den Nägeln brennt, Nico Rosberg.
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt, dass Robert Kubica bei Audi in der DTM gerüchtet wird.
Ja, das kann sein.
Weil das brennt mir in den Nägeln. Also Robert Kubica in der DTM, also dafür fahre ich vielleicht auch mal nicht zu einem DTM.
Die ist ja bald auch gar nicht mehr die DTM. Also Gerhard Berger hat ja große Pläne. Große Pläne.
Und Jenson Button übrigens beim Saisonfinale in Hockenheim dabei.
Christian, macht Gerhard Berger die, was wie auch immer die Serie dann heißen wird, Great Again?
Da musst du mal meinen Kollegen Sven Heidinger einladen. Der weiß da wesentlich mehr drüber als ich. Ich fühle mich ehrlich gesagt zu wenig bemächtigt, über die DTM groß zu sprechen. Ich kriege natürlich ein bisschen was mit, auch aus vielen Gesprächen mit dem Sven. Soweit ich weiß, funktioniert das ganz gut. Ich sehe bei uns an den Reichweiten, die wir erzielen, dass die DTM absolut sich positiv entwickelt gerade. Aber da stecke ich wirklich zu wenig tief drin, um das letztendlich zu beurteilen. Was ich sagen würde, ist, dass so jemand wie Robert Kubica einfach wegen seines Profils der Serie schon gut tun würde, glaube ich. Also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber Sven Heidinger einladen, ja, vielleicht Special zum Saisonfinale oder so in Hockenheim, macht er sicher mit.
Ja, okay, dann werden wir das mal aufschreiben, werde ich machen. Komm jetzt aber trotzdem zu Nico Rosberg, Ole. Ja, er hat ja mal wieder ein YouTube-Video gemacht, ne? Und hat sich da bei Ferrari in Anführungsstrichen angeboten. Das natürlich nur aus Spaß, ja, wie wir das bei ihm kennen.
Ja.
Die kritischen Stimmen werden immer lauter. Wir haben jetzt auch schon letzte Woche über ihn gesprochen. Das sollte auch erstmal das letzte Mal sein, dass wir über ihn sprechen. Sonst weiß ich nicht, was uns hier blüht, ne, an Feedback. Aber er soll ja für Tesla offensichtlich, also er hat sich ja da auch letzte Woche missverständlich gesagt, er hat sich da auch angeboten. Also Nico Hülkenberg bietet sich überall an. Nico Rosberg, wie auch immer. Etwas älterer Mann am Ende oder wie?
Ja, auf jeden Fall. Also Fishing for Attention quasi. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwie ein größerer Marketingplan dahinter steckt, wo man sich dann selbst irgendwie mal ins Gespräch bringt und irgendwelche kontroversen YouTube-Videos aufnimmt, nur damit man ja über mich redet und über mich schreibt und über mich berichtet. Das funktioniert ja gut. Aber wenn man mal so guckt, so was Fans so von ihm halten und was Leute so schreiben, jetzt soll man nicht alles glauben, was im Internet steht. Und im Internet steht viel, wenn der Tag lang ist. Und da sagen auch sehr viele Leute sehr viele merkwürdige Dinge. Aber so die grobe Meinung über Nico Rosberg ist ja sowieso, dass er sich verpisst hat, so nach dem Motto. Und dass er ja mehr Zeit mit der Familie verbringen wollte und das aber nicht tut, sondern überall nirgends ist. Und jetzt kommt halt auch noch dazu, dass er irgendwelchen Dünnschiss redet. Und nur für die Aufmerksamkeit. Die Leute reden natürlich drüber, wir natürlich auch. Wir reden auch eigentlich viel zu viel drüber. Aber was der Effekt davon ist, da weiß ich nicht, ob das der richtige ist einfach. Und wenn man sich dann selbst bei Ferrari ins Gespräch bringt, das ist schon schwierig, möchte ich mal sagen, nehmen wir mal an, Ferrari, also jetzt nehmen wir mal an, Sebastian Vettel kriegt wirklich diese Rennstrafe, schießt jetzt Lewis Hamilton in Singapur ab, kriegt jetzt diese Strafe und Ferrari sagt, komm, guck mal Nico, du hast dich doch angeboten, jetzt komm mal hier, fahr mal eine Runde, so. Meinst du, der würde das wirklich machen? Nein, würde er nicht. Und wenn er es machen würde, ja, würde das Ganze dieses, ich fahre nicht mehr, weil ich mehr Zeit mit der Familie verbringen würde, ad absurdum führen einfach. Ja, und alleine deswegen kann er es eigentlich schon nicht machen und sich da selbst ins Gespräch bringen und auch mit Tesla. Das ist doch so, also weiß ich nicht. Also entweder das Ding mit Tesla zum Beispiel, entweder das ist quasi schon in trockenen Tüchern und man mache das dann so auf so eine coole Art. Ich bringe mich dann so ins Gespräch und dann Leute werden dann darauf aufmerksam. Oder ist es einfach nur der verzweifelte Versuch, irgendwie da reinzukommen und irgendwie seinen Namen zu verbreiten? Ich warte bei Nico Rosberg, warte ich noch darauf, dass er ein Video mit dem Salt Bae macht. Und Golden Steak ist oder so. Also es würde noch fehlen. Ich verstehe das nicht. Mir geht das auf die Nerven. Vielen anderen Fans auch. Und Nico Rosberg würde gut daran tun, einfach mal das, also es gibt ein schönes Sprichwort. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Und vielleicht sollte sich Nico Rosberg auf das konzentrieren, was er wirklich kann, nämlich sich mit Motorsport zu befassen, und zwar wirklich, und zwar jetzt ernsthaft und vielleicht auch zwar darüber reden, aber nicht in dieser Form, also nicht in diesem populistischen, irgendwie, keine Ahnung. Es werden ja schon diverse Späße drüber gemacht, über irgendwelche Memes und so. Und klar, seine Anfang 20-jährigen Social-Media-Menschen, die finden das natürlich total cool und wahrscheinlich schlägt sich das auch irgendwie in seinen Zahlen nieder. Aber ob das jetzt fürs Image langfristig gut ist, das weiß ich auch nicht. Ich kann ihn nur nochmal mit Michael Wendler vergleichen. Das ist so ein bisschen das Gleiche. Der ist auch überall im Gespräch und der ist vielleicht auch in gewisser Weise cool und netter Typ, aber auch irgendwie lächerlich. Und das ist halt sehr, sehr schade, muss ich sagen.
Das lassen wir so stehen, machen nochmal eine kurze Pause und dann melden wir uns gleich nochmal kurz wieder hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Ole Waschkau jetzt alleine im Duo. Christian Nimmervoll musste sich verabschieden. Er will noch ein paar Altlasten vom Hausbau loswerden und da ist ein Interessent für seine Fliesen gekommen und den soll er dann...
Das ist auch dubios. Abends um 22 Uhr kommt jemand und guckt sich Fliesen an. Also, habe ich in den Krimis schon, war das ein anderes Setup, würde ich mal sagen.
Das sind die Österreicher. Ja, das sind sie. Wir lieben sie.
Fliesen im Keller oder so.
Ja, jedenfalls Christian hätte dann nächste Woche hier, wenn es um die Nachbetrachtung des großen Preises von Singapur geht. Eine Frage, die ich dann gerne mit dir diskutieren möchte, von Silvio Füllborn aus unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Formel 1 in Deutschland. Vettel seit einem Jahr ohne Sieg. Hülkenberg aktuell ohne Vertrag. Kein Rennen in Deutschland. Ich würde sagen, es schaut nicht gut aus mit der Formel 1 in Deutschland. Wie seht ihr das?
Ja,
schwierig, ne? Weil
ja, also es,
die Quoten sind gut.
Wieder.
Ja.
Es stimmt natürlich, was er sagt. Es gibt kein Rennen mehr in Deutschland. Sebastian Vettel ist so mittelmäßig unterwegs. Er läuft halt sehr stark auf den mindestens Karriereherbst zu, wenn er da nicht schon ist. Was ganz normal ist irgendwie auch in gewisser Weise. Da ist Lewis Hamilton ja auch. Er ist halt nur aktuell ein bisschen besser. Und Nico Hülkenberg, ja, der wird natürlich das Haas-Cockpit ziemlich sicher bekommen, weil er wird ja jetzt auch keine Bäume mehr ausreißen und so wirklich jemand nachkommt, tut er ja eigentlich nicht. Also wir haben Mick Schumacher, klar, logisch, der wird irgendwann Formel 1 fahren. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Mick Schumacher, auch wenn man es krampfhaft versucht, nochmal so einen Boom auslösen wird.
Ich finde das ein bisschen suspekt, dass sich jeder dazu äußern muss, wie sicher Mick Schumacher Formel 1 fahren wird. Jetzt der Hülkenberg auch schon. Also, ich weiß nicht, muss man da immer was zu sagen? Also muss es immer wieder dieses Interview geben, wo irgendein deutscher Ex-Fahrer oder Fahrer oder wer auch immer irgendwie zum Mick Schumacher befragt wird, ob er Formel 1 fahren wird? Also dass das jemand in Frage stellt überhaupt.
Ja, eben. Also es kann aber natürlich auch niemand sagen, nee, glaube ich nicht, also der ist zu schlecht dafür, weil dann ist wieder schlechte PR, dann wird wieder das Fass aufgemacht, Nico Hülkenberg sagt, dass Mick Schumacher nichts kann, so nach dem Motto. Und dann kommt wieder die Bild und schreibt irgendwas und dann kommt Nico Rosberg, der sagt, Hülkenberg kann selbst nichts und nach dem Motto, ja, was weiß ich, Also ziemlich sicher wird natürlich Mick Schumacher Formel 1 fahren, einfach weil er Mick Schumacher ist. Der kann sich auch ein Bein brechen. Ja? Egal. Das hat einfach so einen großen Werbewert. Das muss der machen einfach. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass der so einen Boom auslösen wird. Also es werden sich vielleicht wieder mehr Leute dafür interessieren, aber es ist halt so ein bisschen aufgewärmt. Ja? Er ist halt Mick Schumacher, klar, aber er ist halt nicht Michael Schumacher. Und es gibt immer noch zig Schumi-Fans. Ich habe neulich wieder jemanden gesehen, der hat irgendwie als Titelbild per Facebook drin irgendwie Schumi 7WN-Titel Never Forget oder sowas. Also es gibt solche Leute halt immer noch.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass Mick Schumacher das diesen Boom auslösen können wird. Vielleicht muss man jetzt immer fairerweise sagen, vielleicht ist jetzt mal eine Phase, wo es dann einfach mal ein bisschen Suche ist. Ich meine, wir waren jetzt in den letzten 30 Jahren, naja, 25 bis 30 Jahren extrem verwöhnt, was Formel 1 in Deutschland angeht. Wir hatten hier zwei Rennen. Wir hatten hier Michael Schumacher, wir hatten Ralf Schumacher, ja. Da konnte man natürlich Boulevardesk in der Bild wahnsinnig viel draus machen. Schöne Grüße an Cora an dieser Stelle. Da haben wir natürlich noch David Schumacher jetzt, aber der wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Der könnte aber natürlich eine ganz gute Karriere zum Beispiel im GT-Sport haben und auch in der DTM. Das muss man mal abwarten. Wir hatten natürlich früher Heinz-Harald Frenzen, ja, der auch so ein bisschen in diesem Fahrwasser mitgeschwommen ist. Dann hatten wir später, wir hatten ja eine Zeit lang, wo wir, glaube ich, 6 Deutsche in der Formel 1 haben. Timo Glock, Nico Hülkenberg, Adrian Sutil, like, wenn du ihn noch kennst, Nico Rosberg natürlich, Michael Schumacher,
Nick Heidfeld.
Dann nochmal später. Ich habe sicherlich irgendjemand vergessen.
Nick Heidfeld,
ja, natürlich, Nick Heidfeld. Also wir hatten da schon extrem viele Fahrer, die auch alle sehr erfolgreich waren. Ja, also die waren alle irgendwann mal ganz vorne dabei, auch ein Timo Glock vor 10 Jahren beim Singapur Grand Prix Zweiter geworden, hinter Lewis Hamilton. Und der läuft ja immer noch besinnmäßig in der Formel 1 rum. Ja, hat ja damals Lewis Hamilton zum Weltmeister gemacht, darf man nicht vergessen. Jetzt ist dann vielleicht auch einfach mal eine Phase, wo es mal gut ist.
Ja.
Wird vielleicht wieder eine Phase kommen, wo dann die Jüngeren, die vielleicht sagen, Michael Schumacher oder auch Nico Rosberg damals oder vielleicht auch Lewis Hamilton, das sind meine Idole, ich fange jetzt mit dem Rennsport an. Das wird dann vielleicht irgendwann wieder kommen. In den Nachwuchsklassen sieht ja auch relativ mau aus. Also David Beckmann, ich will jetzt nicht Ferdinand Habsburg sagen, sicherlich nicht. Sophia Flörsch sicherlich auch nicht. Ich glaube, es ist einfach Zahn der Zeit. Ich meine, Brasilien, wir hatten jahrelang Senna, Fittipaldi, Piquet, Barrichello und jetzt haben sie halt keinen mehr. Massa natürlich noch, da ist natürlich irgendwie set the Kamera, aber das ist natürlich auch alles verhalten. Vielleicht sind jetzt mal andere Länder dran, wie Holland zum Beispiel, war ja auch Nick de Vries, ist ja auch Holländer. Mahavir Rakunathan ist auch Holländer, darf man nicht vergessen.
Er ist Lolländer.
Lolländer, ja, Lolländer ist viel passender. Übrigens, der Domino D soll zurückkommen, habe ich gesehen.
Ja.
Da freuen wir uns natürlich alle drauf.
Linda de Mol mal wieder einen Job, ja.
Ja, nee, das macht dann Silvi Mais.
Oh Gott.
Naja, das ist was anderes. Also ich glaube, das ist einfach vielleicht der Zahn der Zeit. Ich möchte das vielleicht noch zum Schluss gerne mal mit dem Skispringen vergleichen. Hm. Ende der 90er, Skispringen, das Riesending. Sven Annawald, Martin Schmidt, Christoph Duffner, Hans-Jörg Jeckle, ja, wie sie alle hießen damals. Große Zeit, Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcup-Sieger, dann kam lange nix. Ja, da hat man sich dann an so Leuten wie Georg Speth lang gehangelt oder Pascal Bothmer, die fernab von Gut und Böse gesprungen sind. Und jetzt hat man da halt wieder gute Leute. So. Und das ist, glaube ich, in anderen Sportarten. Tennis ist genau das Gleiche, zum Beispiel, bei den Damen vor allem. Da sind wir wieder gut dabei. Da war man lange Zeit komplett weg vom Fenster. Skifahren auch. Also, ich glaube, das ist, glaube ich, in gewisser Weise einfach normal. Das ist so ein Generationending. Es ist im Fußball ja ähnlich. Ich meine, jetzt waren wir 2014 Weltmeister. Jetzt gerade wieder in der Phase, wo es, ja, verbesserungswürdig ist. Dafür sind andere Teams, die davor schlecht waren, jetzt wieder gut. Ich glaube, das ist einfach so ein Generationending, weil jüngere Generationen fühlen sich dann von den Erfolgreichen inspiriert anzufangen. Jetzt fangen wahrscheinlich viele oder haben wahrscheinlich viele mit Fußball zum Beispiel angefangen, weil sie gesehen haben, wie Mario Götze 2014 da in Rio das Tor geschossen hat. So. Aber das dauert dann halt noch 15, 20 Jahre, bis die da sind. So. Und das wird in der Formel 1 wahrscheinlich einfach nichts anderes sein. Und ich glaube, so eine Verschlauchspause hier in Deutschland täte dem auch mal gut. das Interesse ist ja nach wie vor da. Es sind immer noch so 4-5 Millionen Zuschauer. Das ist die gleiche Zuschaueranzahl, die vor Michael Schumacher da war, damals auch auf RTL. Also von daher kann man jetzt sich eigentlich nicht wahnsinnig großartig Sorgen machen, oder?
Ne, ich habe jetzt gerade mal die Quoten aufgerufen, einfach mal, um das mal ganz aktuell zu sehen. Wenn wir jetzt mal Sky und RTL zusammennehmen, haben Italien so circa 5,7 Millionen Leute geguckt, Belgien circa 5 Millionen Leute, Ungarn ja auch etwa so 4,8 Millionen, Deutschland 5,7 Millionen. Also die Quoten sind eigentlich ganz in Ordnung. Ja? Also ich glaube, da kann man sich nicht großartig beschweren. Natürlich geht immer mehr. Aber nee, ich glaube eigentlich auch, dass es gar nicht mal so verkehrt ist, wenn jetzt mal vielleicht ein, zwei Jahre es ein bisschen stiller wird um die Formel 1. Es wird ja nicht wirklich still, es passiert ja was. Und ich glaube, wir sind an einem Moment angekommen, gerade was den Fanzuspruch angeht, die Fans, die jetzt da sind, die sind da. Ja? Und es wird sich nicht durch Mick Schumacher ändern. Also ich glaube nicht, dass, also es werden höchstens alte Michael Schumacher Kappen zu neuen Mick Schumacher Kappen. Also ich rede davon, dass die alte Generation einfach den Fahrer so ein bisschen wechselt, weil es halt Michaels Sohn ist. Aber ich glaube nicht, dass dadurch in Deutschland jetzt eine neue Generation Fan rangezogen wird. Ich glaube, wir sind in einem stabilen System, was so die Formel 1 und den Zuspruch der Formel 1 in Deutschland angeht. Es gibt viele, die sich Podcasts anhören, wie unserem Podcast, wie verschiedene andere Podcasts, die eine große Zahl sind. Das sind dann die Hardcore-Fans tatsächlich, die sich noch drüber hinaus mit der Formel 1 beschäftigen. Aber ich möchte tatsächlich den Wrestling-Vergleich so ein bisschen ranziehen. Also gerade in den USA ist die WWE die größte Wrestling-Organisation, die es so gibt. Ja, auf so ein Allzeit-Tief, sagt man ja quasi, gefallen. Also gucken nur noch etwas über 2 Millionen Leute diese Hauptshow Raw. Da muss man einfach sagen, die Guckgewohnheiten der Menschen hat sich ja auch verändert. Also sehr wenige gucken live lineares Fernsehen, sehr viele gucken es on demand über F1 TV zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Formel 1 wieder rüberziehen. Aber die Fans, die da sind, das ist quasi der Basisstamm an Fans, wenn man so will. Aber auch da tut man sich schwer, neue Fans zu generieren. Und da hat man es ja selber in der Hand. Ja, viele sagen, auch in der Formel 1 wird gemauschelt. Ja, und die haben es auch in der Hand, wer gewinnt. Ja, also wäre jetzt nicht etwas, was man nie gehört hätte.
Ja, natürlich, Batista.
Genau. Aber am Ende des Tages hast du halt diesen Stamm und du musst schauen, dass du es schaffst, diesen Stamm zu halten, um da dann wieder Casuals ranzuziehen, die dann auch eine Karte für ein Formel-1-Ticket vielleicht, ein Geld für ein Formel-1-Ticket ausgeben wollen, wenn die Formel 1 mal im Lande ist. Und klar, die Zuschauerzahlen am Hockenheimring, die waren sicherlich nicht schlecht, ja, aber die waren halt eben auch nicht super, super gut. Ja, also es war noch kein Ausverkauf, ja, und andere Strecken verkaufen sich halt aus. Und ganz offensichtlich zieht es ja dann nur, wenn ein Ferrari um die WM mitfährt. Ja, so richtig, richtig gut. Im Jahr davor zum Beispiel mit Sebastian
Vettel. Mit einem Deutschen, der den fährt.
Idealerweise. Und ich glaube auch, dass das vielleicht so mal ein, zwei Jahre Cooldown gar nicht so schlecht wäre, wenn dann Mick Schumacher kommt und bis dahin die Formel 1 auf einem Level angekommen ist, wo man sagt, okay, der kann auch wirklich dann vielleicht mitfahren, einfach mitfahren, oder man das vielleicht auch ein bisschen neu aufbaut. Und da sind dann auch die Medienhäuser, finde ich, ein bisschen in der Bringpflicht, in der Bringschuld. RTL muss sich modernisieren auch mal. Also bei allem Respekt vor dem, was die alle leisten, da müssen auch mal neue Gesichter ran. Du musst ja auch die Leuten die Möglichkeit geben, auch neue Stimmen kennenzulernen, also die das Kommentieren. Bei Sky finde ich tatsächlich so im Nachhinein den Wechsel von Marc Surer hin zu einem neuen Experten gar nicht verkehrt, weil dieses Roos-Surer-Team hat sich natürlich eingespielt, aber ich fand Nick Heidfeld beim letzten Rennen super gut, habe ich auch beim letzten Mal gesagt. Ich finde auch Ralf Schumacher echt gut, wie er das macht. Und bei RTL würde ich mir das auch wünschen, vielleicht mal wechselnde Experten, einfach auch mal, um den Kommentator so ein bisschen zu fordern, weil es ist alles ein bisschen sehr eingeschlafen. Ich möchte jetzt kein RTL-Bashing betreiben, aber denkt da mal drüber nach. Also da reden wir tatsächlich, dass das sind die Leute, die da arbeiten. Das sind die, die am Anfang der RTL-Formel-1-Übertragung dabei waren. Alle.
Bis auf Jochen Maas, der ist nicht mehr am Start.
Der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da, weil er zu ehrlich war.
Ja.
Also es ist schwierig. Da müssen alle mitarbeiten, dass in Deutschland die Formel 1 populärer wird, populär bleibt. Ja, da arbeiten wir auch dran mit dem Podcast. Wir versuchen durch Interviews euch die Formel 1 näher zu bringen, mit unserer Art und Weise über die Formel 1 zu sprechen, ja, unseren Standpunkt über das, was passiert, klar zu machen. Genauso wie alle anderen deutschen Podcasts, die das machen. Ihr seid auch damit verantwortlich, die Formel 1 in Deutschland populär zu machen, indem ihr sie bei Social Media teilt, mit Leuten darüber diskutiert und sprecht. Den Effekt, den es am Ende gibt, ob jetzt ein deutscher Fahrer Formel 1 fährt, ob es jetzt in Deutschland Rennen gibt, das weiß ich halt nicht. Entschuldigung, also da bin ich sehr unschlüssig. Aber ich glaube, es ist alles nicht so schlimm, wie es vielleicht aussieht auf dem Papier.
Nein, das auf jeden Fall nicht. Eigentlich ist es sogar relativ gut, wenn man sich mal anguckt, was das eigentlich ist. Ja, nämlich irgendwelche hochgezüchteten Prototypen, die im Kreis fahren mit 350. Ja, was relativ bescheuert ist, wenn man es mal runterbricht. Ist halt nicht Fußball. Ist halt einfach verständlich. Ist natürlich auch komplett Show und Business. Das hat nichts mit Sport zu tun. Außer vielleicht irgendwie in der Kreisklasse. Das ist ja im Motorsport auch so. Also GT-Sport zum Beispiel, Langstrecke, das ist noch eher Sport. Von 1 ist dann eher Show und Technik, ja, Wissenschaft und Technik, so nach dem Motto. Und was halt für die Formel 1, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, und daran arbeitet man auch ja aktuell, und deswegen ist Liberty auch meiner Meinung nach der beste Betreiber, den man sich wünschen kann, ist, du musst es schaffen, junge Leute dafür zu begeistern. Du musst junge Leute vor, natürlich nicht den Fernseher, also vielleicht auch, aber halt vor den Bildschirm zu holen, welcher auch immer das ist. Und die musst du dafür begeistern, dafür. Die müssen das weitertragen, die müssen sich das angucken, die müssen bei Social Media aktiv sein, weil die Alten, die Schumi-Fans, die mit den Schumi-Kappen, ja, die hier auch zuhören, ich möchte aber euch auch gar nicht beleidigen, aber man sieht es ja bei Formel-1-Fans oft, alles, was neu ist, ist scheiße. Ja, durch die Bank weg. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es so wie vor 20 Jahren, nachtanken, bla 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 bla. Also das Ganze, worüber wir reden, das ist halt genau der falsche Weg, weil die Alten werden halt irgendwann wegsterben. Das ist wie in der Musik. Die jetzt ein bisschen älter sind von euch, die zuhören, uns inklusive, es ist ganz normal, dass man ab irgendeinem Punkt weniger neue Musik zum Beispiel hört, sondern den alten Kram, sage ich mal so. Und das ist hier nicht unbedingt anders. Natürlich wünscht man sich das so, wie es damals war. Ja? Weil man damit aufgewachsen ist, weil man damit positive Erinnerungen hat, wie man sag ich mal, sonntags nachmittags am Fliesentisch von Oma saß oder von den Eltern saß, neben drumherum wurde irgendwie geraucht, bis nichts Gutes, und dann fuhr Schumi da und dann hat Heiko Wasser das kommentiert. So, aber so ist natürlich, RTL macht natürlich immer noch Berichterstattung wie vor 20 Jahren, das ist eigentlich ein Problem. Ich finde, die Formel 1 macht das sehr gut mit ganz vielen neuen Grafiken und Spielereien, und dann Social Media bindet man ein, YouTube, da macht man einen fantastischen Job, die junge Zielgruppe daran zu hören, auch Leute wie WTF1, die ja sagen, sie sind unsere Konkurrenz, was ich nicht finde, machen einen guten Job. Ich glaube, wir auch. Also wir haben auch, glaube ich, relativ gemischtes Publikum, tendenziell ein bisschen älter, aber auch für die Jüngeren. Und das ist halt ganz wichtig, dass die Jüngeren sagen, ich gucke mir das an. Ich gucke mir zum Beispiel keinen Fußball an. Ich gucke mir hier nicht zweite Liga oder Europa League Lviv gegen irgendwie, keine Ahnung, Genk an oder was weiß ich was. Also ich gucke mir halt zum Beispiel Formel 1 Fan an, weil das geil ist. Und deswegen, wir haben jetzt noch nicht über zum Beispiel dieses diskutierte Quali-Rennen zum Beispiel geredet, was es ja eventuell nächstes Jahr geben soll, als Test zumindest. Da würden wir vielleicht sagen, boah, ist das ein Scheiß. Ja, weil da muss der Schnellste irgendwie vorne stehen und dieses Reverse Grid, was sie da vielleicht auch planen, was alles Mumpitz. Aber das ist vielleicht genau das, was die jüngere Zielgruppe sehen will. Und wir sehen es jetzt ein bisschen in der Formel E. Da begeistern sich immer mehr Leute dafür. Da haben wir auch immer gesagt, diese Mario Kart Runde da, sag ich mal, mit dem Booster ist auch Schwachsinn. Aber es ist halt was anderes. Es ist neu. Das ist ein anderes Spannungselement. Das ist irgendwie cool. Und vielleicht ist das dann halt genau der richtige Weg. Auch wenn wir es als Fans, wo wir schon länger dabei sind, eigentlich nicht so gut finden. Aber für die Summe ist es halt besser, weil du musst junge Leute rankriegen, weil die Alten kaufen nichts. Ja, die haben alles schon. Die holen sich auch kein F1-TV, weil die wissen gar nicht, wie es funktioniert. Die wollen ihren Fernseher haben, nachmittags um 2 anmachen. Ah, nee, läuft ja um 10 nach 3. Ist gleich kommt Fußball. Oh, viel zu kompliziert. Formel 1 voll scheiße. Hamilton gewinnt immer. Also, das ist halt das Wichtige einfach. Und da macht man meiner Meinung nach bei der Formel 1 einen extrem guten Job. Und da helfen natürlich aber auch Leute, wie zum Beispiel Charles Leclerc und Max Verstappen, Lando Norris, ja, auch ein Lewis Hamilton in gewisser Weise als die große Ikone und gar nicht mal so sehr ein Sebastian Vettel zum Beispiel oder die deutschen Fahrer, weil ich glaube auch, dass jetzt deutsche Fans, die jetzt nachkommen, vielleicht dann eher Fan von Max Verstappen oder Charles Leclerc werden oder Lando Norris, weil die einfach in Social Media aktiv sind und weil die ein bisschen Sim-Racing machen und sowas, als von dem Sebastian Vettel, nur weil er Deutscher ist.
Boah, eine ganze Menge geredet, so viel, dass Christian Immervoll auch schon wieder da ist. Also, ist natürlich die Frage, wurden die Fliesen gekauft?
Ja.
Gut.
Okay. Übrigens, falls noch jemand irgendwelche Fliesen braucht, ich habe einen Container-Import gemacht, da wären noch ein paar zu haben.
Ein Container-Import, dein Mikrofon ist gerade offensichtlich aus. Also du bist zu weit weg, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hört man nicht.
Stimmt, habe ich mir noch gar nicht zurückgestellt, sorry. So.
Ja, schön. Wir haben jede Menge schwadroniert, das kannst du dir ja nochmal anhören, wenn du möchtest. Und ja, über die Formel-1-Situation in Deutschland. Und ja, wird ein Thema sein, was uns weiter begleitet, aber jetzt können wir den Podcast rund machen mit unserem Tippspiel. Pole Position, erste drei, wer wird letzter? Und ja, machen wir mal noch einen weiteren Tipp. Wer übersteht die erste Runde nicht? Ole.
Also letzter, man muss leider auf Kubica tippen, einfach aufgrund der Streckencharakteristik und des Williams. Da natürlich in Singapur immer gut Action ist, könnte es natürlich auch sein, dass er das irgendwie schafft, nicht letzter zu werden. Ja? Weil irgendeiner zwei Runden vor Schluss ausfällt und dann gewertet wird. Egal. Trotzdem Robert Kubica, wer übersteht die erste Runde nicht? Romain Grosjean übersteht die erste Runde nicht. Und Pole, ich mach mal was. Ich sage Pole und Sieg Valtteri Bottas. Zweiter im Rennen wird Max Verstappen, dritter wird Lewis Hamilton.
Okay, dann mache ich jetzt mal weiter und sage, die Pole Position holt sich Sebastian Vettel. Er gewinnt das Rennen aber nicht, denn es gewinnt Max Verstappen. Vor Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Letzter wird nicht Robert Kubica, denn der scheidet im Laufe des Rennens aus. Letzter wird Kevin Magnussen und die erste Runde übersteht nicht Antonio Giovinazzi. Christian.
Puh. Also ich glaube Pole und Sieg Lewis Hamilton. Ich glaube zweiter Max Verstappen und dritter Sebastian Vettel. Und was haben wir noch gehabt? Übersteht erste Runde nicht. Ich glaube, die erste Runde übersteht nicht Robert Kubica, womit er auch nicht letzter werden kann, sondern wer wird dann letzter? Sergio Perez, weil er irgendwie wieder irgendeinen Blödsinn macht.
Okay.
Ja, keine Ahnung. Also.
Ja, ist ja nur Spaß. Da kann man eine Frage an, die können wir vielleicht ganz, ganz kurz mit einem Tipp beantworten, ja oder nein. Schafft es George Russell in Q2? Christian?
Nein.
Ah, gut. Okay, ich glaube ich auch nicht. Ja, das war Starting Grid für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. War trotz dessen, dass es jetzt nicht so viel zu besprechen gab, glaube ich, trotzdem eine schöne Einstimmung auf den großen Preis von Singapur. Vielen Dank, Christian, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast.
Bitte gerne.
@mst_christian_n, wenn ihr Christian bei Twitter folgen wollt. Natürlich auch alle Portale vom Motorsport Network Germany dort zu finden, auf Facebook auch gerne liken und immer fleißig lesen. Der Live-Ticker ist jeden Tag eine große Quelle meiner Informationen rund um die Formel 1 und es sollte auch eure sein. Jetzt ja auch abrufbar in der mobilen App. Sehr, sehr schön finde ich das. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Ole Waschkau, den ihr unter @MikeWeiss, MikeWeiss folgen könnt. Auch bei Facebook findet ihr ihn und natürlich auch seinen Podcast Brotdose Kunst. Den könnt ihr und sollt ihr definitiv hören, wenn ihr auf wunderbaren Humor steht, à la Ole Waschkau. Habe ihn tatsächlich letztens auf dem Weg zur Arbeit gehört, auf dem Fahrrad und musste doch sehr lachen und eine Frau hat mich ganz irritiert angeguckt. Also so viel dazu. Und mein Name ist Kevin Scheuren, @ks_0811, wenn ihr mir folgen wollt, #StartingGridMSP bei Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer ihr über diese Sendung diskutieren wollt, rezensiert uns gerne bei iTunes, möchte jetzt zum Abschluss ganz gerne nochmal eine Rezension vorlesen, die nicht diese Ein-Sterne-Rezension war, weil die kann ich tatsächlich nicht ernst nehmen, aber wir haben noch eine weitere ganz tolle Rezension reinbekommen und zwar von T-Sum 91, 5 Sterne. Ich höre euch nun knapp 2 Jahre regelmäßig beim Fachsimpeln zu. Neben euch höre ich auch gerne Podcasts der BBC zur Formel 1 und auch gerne WTF1. Im deutschsprachigen Raum habe ich mir einiges angehört und bin sehr gerne bei euch hängen geblieben. Anfangs haben mich die etwas flapsige Art und mäßige Vorbereitung von Ole und die schwache Tonqualität schon etwas genervt. Mittlerweile finde ich, besonders durch den regelmäßigen Expertenbesuch, eine fachlich gute Informationsquelle rund um die Formel 1. Christian Nimmervolls Paddock Insights, Kevins mittlerweile sehr souveräne Moderation und Themenführung sowie Oles sinnvollere und lustigere Beiträge machen die Sache sehr rund. Auch die Podcasts außerhalb der Reihe bauen eine stabile Marke auf und ihr macht euch einen Namen in der Branche, Steiner, Panis etc. Also weiter so. The Gun schreibt, 5 Sterne ebenfalls, ich höre Starting Grid jetzt schon seit fast 2 Jahren und kann wirklich sagen, dass dieser Podcast der einzige Podcast ist, den ich wirklich immer höre. Kevin und Ole machen als Moderatoren einen tollen Job und liefern immer wieder interessante Analysen und Blickwinkel in die Vor- und Nachbereitung der Rennen. Auch die journalistische Perspektive kommt dann Christian Nimmervoll und seinen Kollegen vom Motorsport Network nie zu kurz und erlaubt den ein oder anderen besonderen interessanten Einblick. Die Schmanker sind für mich aber die Ausgaben, in denen aktuelle und ehemalige Protagonisten aus dem Paddock zu Wort kommen. Alles in allem kann ich nur eine absolute Hörempfehlung für den meiner Meinung nach besten deutschsprachigen Formel-1-Podcast aussprechen. Vielen Dank für Ihr Engagement, macht weiter so und keep Racing. Und damit hat das letzte Wort Ole Waschkau.
Ja, vielen Dank für die Rezension. Das ist wirklich sehr nett. Eins muss ich dazu sagen, ich bin natürlich immer sehr gut vorbereitet. Es wirkt so, als wäre ich das nicht. Das nur nebenbei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Rezensiert gerne weiter. Ja, also natürlich nicht hier 1 Sterne, weil irgendwie Carsten Ramelow zufällig am Start war. Das nicht, aber sonst immer gerne. Immer Feedback ist immer willkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben, glaube ich, doch einiges zum Grand Prix gesagt und auch so ein bisschen darüber hinaus, das könnt ihr natürlich uns mitteilen, wie ihr das fandet, zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans oder in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid. Genau, nächste Woche bin ich nicht da, weil ich bin im Urlaub. Das heißt, da lasse ich euch dann in Ruhe. Ja, mal gucken, ob jemand anders für mich einspringt. Vielleicht Nico Rosberg, Carsten Ramelow. Wir müssen mal gucken, wer es macht. Vielleicht auch gar keiner. Genau, hört gerne in Proto so Kunst rein. Da haben wir übrigens auch einen Patreon. Ganz nebenbei, Cheap Luck an dieser Stelle. Und genau, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich wünsche euch aber trotzdem ganz viel Spaß beim Singapur Grand Prix. Ich hoffe, es wird nicht zu zäh. Bin mal gespannt, wie ich das in Dänemark gucken kann. Würde es gerne im dänischen Fernsehen gucken, aber es läuft nur im Pay-TV, so wie ich das gesehen habe. Ist natürlich sehr schade. Wäre eine interessante Erfahrung geworden. Ich hoffe, dass das WLAN so gut, dass ich nicht RTL angucken muss. So, mal gucken. Und ich hoffe, das wird gut. Und ansonsten hören wir uns dann bald hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.